30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und verabredet bin ich heute mit Ursula Pokorny von den Kunstsammlungen Nordrhein-Westfalen. Hallo.
Hallo, freue mich sehr hier zu sein.
Es geht heute um eine außergewöhnliche Künstlerin und zwar um Yoko Ono. Und ich muss gleich sagen, bei der Vorbereitung habe ich festgestellt, ich habe leider noch nie eine Performance oder eine Aktion gesehen, was mir wirklich unendlich leid tut, weil sie versprechen so viel. Und gleich das erste Werk, was in der Ausstellung in den Kunstsammlungen Nordrhein-Westfalen, ja, was wir besprechen wollen, heißt Lightning Peace. Liebe Frau Pokorny, was versteht man darunter oder was versteht die Ausstellung Yoko Ono und Sie darunter?
Genau, wir beginnen unsere Ausstellung mit Lightning Peace, auf Deutsch Anzündstück. Das ist ein sehr frühes Werk von Yoko Ono. Und ich denke, es ist wahnsinnig interessant, um Yoko Onos Zugang zur Kunst besser zu verstehen. Yoko Ono ist 1933 in Tokio geboren, in einer relativ wohlhabenden Familie damals. Das war eine Familie, die gut situiert war. Ihr Vater hat in einer Bank gearbeitet und vor allem war diese Familie aber irrsinnig Musik interessiert. So, Yoko Ono hat schon sehr früh in ihrer Kindheit eine sehr fundierte musikalische Ausbildung genossen. Sie hat in der Schule schon ihr absolutes Gehör trainiert zum Beispiel und war sehr in dieser musikalischen Umgebung. Und ich denke, das ist wichtig, um ihren Zugang zur Kunst auch zu verstehen, weil wenn wir daran denken, wie Komponistinnen und Komponisten arbeiten, führen sie in den seltensten Fällen ihre Werke auch wirklich selber auf. Eine Komponistin schreibt ihr Werk, ihr Stück und überlässt es dann jemand anderem, dieses Stück auszuführen und zu interpretieren. Und ganz ähnlich arbeitet Yoko Ono auch. Schon ganz früh hat sie kurze, sehr poetische Stücke geschrieben, also oft kleine Instruktionen, die sie dann selber ausgeführt hat, die sie anderen Performerinnen angeleitet hat, diese auszuführen oder die sie auch uns Besucherinnen in der Ausstellung überlässt, auszuführen. Und deswegen ist Lightning Peace eines ihrer frühesten Werke so wahnsinnig schön. Lightning Peace besteht darin, dass sie sagt, zünde ein Streichholz an und schau dabei zu, wie es ausgeht. Sie hat das selber aufgeführt in Tokio auf der Bühne neben einem Konzertflügel und ist dort gesessen und hat ein Streichholz angezündet und dabei zugesehen, wie es ausgeht. Und das ist natürlich auch ein ganz toller Moment, einfach weil es zeigt, wie Yoko Ono uns dazu anleiten möchte, dass wir aufmerksam unserer Umgebung gegenüber sind, dass wir unsere Sinne schärfen und auch kleine Momente wertschätzen können vielleicht.
Ja, ich habe gelesen, dass man diese Art von Kunst von ihr auch als Instruktionsstücke bezeichnet. Stimmt das?
Also das ist ein bisschen, das ist bei Yoko Ono eben, das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass es ganz oft um ein Zusammenspiel von Sprache, Musik und bildender Kunst geht. Also es ist wirklich ein sehr weit gefasster Kunstbegriff. Und deswegen muss man auch sehr vorsichtig sein, weil viele von ihren Wörtern, also alle Wörter, die sie verwendet, haben unterschiedliche Begriffe. Also es gibt für die meisten ihrer Stücke verwendet sie das Wort Peace, also es ist das Lighting Peace, das Cut Peace, das Back Peace. Und fast alle ihre Stücke unterliegen einer Instruktion, also einer Handlungsanleitung, auf Englisch Score. Wir haben auch sehr lange überlegt, wie man das übersetzen kann. Ein Score ist ja, kennt man auch aus der Musik, ist einfach eigentlich eine Notation, eine Form des Niederschreibens. Und es wird auch teilweise mit Instruction genannt, aber da gibt es eine eigene Serie von Yoko Ono, die nur Malereien sind, die auf Instruktionen basieren. Aber dazu sprechen wir vielleicht später noch.
Sie hat dieses Lightning Peace schon sehr jung aufgeführt. Sie war um die 20. Wissen Sie, wann oder wie Yoko Ono sich für Kunst begeistert? Gab es irgendeine Initialzündung oder einen Anlass oder ist sie da ja reingewachsen?
Ja, also es gibt verschiedene Zugänge dazu, kann man sagen. Yoko Ono ist eben in einer sehr musikaffinen Familie aufgewachsen, wollte selber auch Musik studieren. Das war ihrem Vater aber nicht ernst genug. Sie hat dann sich an der Gakuin University in Tokio, das ist eine Elite-Uni in Tokio, für Philosophie inskribiert. Sie war die erste Frau, die sich damals für Philosophie inskribiert hat. Und sie hat sich aber immer wahnsinnig für Musik interessiert. Sie hat dann zuerst in Tokio studiert und ist dann aber nach New York gezogen, gemeinsam mit ihrer Familie. Und hat dort an dem Scarsdale College in Upstate New York begonnen, Lyrik und Komposition zu studieren. Das war sie kurz und dann ist sie gemeinsam mit dem Avantgarde-Komponisten, ihrem ersten Ehemann, nach New York gezogen und hat dort in der Loft-Szene der frühen 1960er Jahre sich begonnen zu involvieren. Und das war wirklich ein zündender Moment für sie, dass sie dort schon ab 1961 in dieser aufkeimenden Avantgarde-Szene involviert war. Also sie war dann in Kontakt mit Leuten wie John Cage zum Beispiel, der für sie irrsinnig wichtig war, oder Robert Rauschenberg, Simone Forti. Also das waren wirklich Leute, die ein sehr erweitertes Verständnis von Kunst hatten und verschiedene Bereiche miteinander verwoben haben. Und das war für Yoko Ono wirklich der Moment, wo sie verstanden hat, dass das eigentlich für sie die richtige Umgebung ist und dass sie da nicht auf einem Holzpfad ist, sondern dass sie gerne so weiterarbeiten möchte. Also zwischen bildender Kunst, zwischen Sprache und Musik.
Was ich spannend fand bei der Beschäftigung, gerade mit ihren frühen Jahren, die USA und Japan waren Kriegsgegner und sie ist ja ungefähr 10 Jahre nach Kriegsende von Japan in die USA gekommen. Das war auch nicht einfach.
Ja, und das ist auch etwas sehr Außergewöhnliches. Yoko Ono ist nämlich schon als Kind gemeinsam mit ihrer Familie, hat sie schon in den USA gelebt. Das muss man sich vorstellen, es war in den 30er Jahren sehr ungewöhnlich für eine japanische Familie im Ausland zu leben und vor allem auch schon in den USA zu leben. Das hatte mit dem Beruf ihres Vaters zu tun, dass sie schon in die USA gezogen sind. Und dann eben in den späten 1950er Jahren, frühen 1960er Jahren, ist ihre Familie wieder nach New York gezogen und sie gemeinsam mit. Also es gab da schon sehr früh diese Verbindung, was außergewöhnlich war. Sie hat den Krieg aber in Japan miterlebt. Also sie hat auch die großflächigen Bombardements mitbekommen als Kind und musste auch mit ihrer Familie aufs Land fliehen.
Ich glaube, deshalb kommt dann auch später ihr starkes Engagement für Frieden.
Ja, absolut. Und natürlich auch ihre Beschäftigung später damit, was heißt es als Gesellschaft mit Zerstörung umzugehen, mit einem gesellschaftlichen Traumata umzugehen. Das waren ganz viele Werke eigentlich ab den späten 60er Jahren von ihr, haben das als zentrales Thema. Und natürlich bis heute, dass sie sich irrsinnig für den Weltfrieden engagiert.
Sie hat 1961 schon ihre erste Einzelausstellung in New York gehabt. Ich glaube, das war eine wunderbare Zeit damals in dieser Stadt, weil es alles so nach Aufbruch und nach Neuem klang.
Genau. Also Yoko Ono ist eben mit ihrem ersten Ehemann, dem Avantgarde-Komponisten Toshiichi Nayagi, nach Downtown Manhattan gezogen. 1960. Das war eine sehr, sehr wichtige Zeit für sie, weil sie da inmitten dieser Loft-Szene war und auch selber eine sehr wichtige Eventreihe organisiert hat, gemeinsam mit Lamonte Young. Das war die Chambers Loft Street Series, die sie in Yoko Onos Loft aufgeführt hatten, in denen sie befreundete Musikerinnen, Dichterinnen, Künstlerinnen eingeladen hatten, ihre Stücke zu performen und zu zeigen. Unter ihnen waren Leute wie Jackson McLau, Peter Jenkins, Robert Rauschenberg, Peggy Guggenheim war da zu Besuch, Marcel Duchamp, also wirklich das Who is Who der damaligen Szene und auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Das war ein breites Genre und für wen diese Events auch besonders wichtig waren, war für George Machunas, der davon sehr inspiriert war und dann später seine Fluxus-Events hier im Rheinland inspiriert von Yoko Ono eigentlich organisiert hatte, von ihren frühen Events in der Chambers Loft Series. Und diese Beziehung auch zu George Machunas hat sie sehr lange begleitet, also er ist ja relativ früh verstorben, aber die beiden waren sehr eng, waren sehr inspiriert voneinander. Und George Machunas hat Yoko Ono auch eingeladen, eine Ausstellung bei sich in der Galerie zu machen, die er organisiert hatte, die AG Gallery.
Dort sind, und da kommen wir vielleicht zu dem nächsten Teil, dort waren Malereien von ihr ausgestellt.
Genau. Und das ist das Spannende, dass Yoko Ono in dieser Zeit sich sehr stark mit dem Begriff der Malerei auch auseinandersetzt, auf eine sehr interessante Weise, eine ephemere Weise, eine sehr sprachliche. Das war eine Ausstellung, die lief 2 Wochen lang in der Galerie Und Yoko Ono ist jeden Tag dort gesessen, also anders als wir das vielleicht heute kennen, sie war wirklich jeden Tag dort und hat alle Besucherinnen empfangen und mit ihnen gesprochen. Und über was sie vor allem gesprochen hat, ist darüber, aus was diese oder wie diese Malereien bestehen, die sie da zeigt. Nämlich alle ihre Malereien, die sie in dieser Ausstellung gezeigt hat, haben auf Instruktionen basiert und sind dann bestanden, wenn man mit ihnen interagiert oder eine Aktion durchführt. Das heißt, diese Malereien haben sich erst durch das Tun oder durch wirklich ihre Umgebung auch vervollständigt. Da gab es zum Beispiel das Shadow Painting. Es war eine Leinwand an der Wand. Das Shadow Painting war dann das Shadow Painting, wenn ein Schatten auf diese Leinwand gefallen ist. Oder Smoke Painting, wahnsinnig schön. Yoko Ono sagt, zünde eine Zigarette an und lass die Leinwand verbrennen. Und das ist die Malerei. Also immer auch in Interaktion mit den Besucherinnen. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, hier in der Ausstellung einige Werke von Yoko Ono, einige Malereien von Yoko Ono wieder zu realisieren, sodass unsere Besucherinnen mit diesen Werken wirklich auch interagieren können, was total im Werkcharakter von Yoko Ono steht. Und ich denke, es ist hier auch wichtig zu verstehen, dass es für Yoko Ono in dieser Zeit, diese Malereien waren nicht für die Ewigkeit bestimmt, sondern es waren Malereien, die für den Moment existieren, aber sicher nicht für die nächsten 200 Jahre. Deswegen gibt es aus dieser Zeit und auch aus dieser Ausstellung kaum noch Originale, sondern es sind Werke, die immer wieder neu geschaffen werden durch die Menschen, die mit ihnen in Interaktion treten.
Ich glaube, wir sollten, bevor wir uns mit dem nächsten Werk beschäftigen, nochmal ganz kurz erklären, was Fluxus bedeutet oder was Fluxus bedeutet hat.
Genau. Das ist nämlich auch etwas, das für George Machunas so wichtig war, dass er mit Yoko Ono in Kontakt war. Er sagt, dass Yoko Ono ihn zu Fluxus inspiriert hat. Nämlich, was bei Yoko Ono und was man vielleicht auch unter Fluxus versteht, sind Werke, die nicht für die Ewigkeit gedacht sind, sondern in einem kurzen Moment existieren, in der Interaktion miteinander existieren und auch, die sehr breit gefasst sind, also die auch Musik beinhalten, die Performance, Theater beinhalten können und oft auch einen sprachlichen Charakter. Was natürlich auch mit reinfällt, ist ein Hinterfragen der Nachkriegsgesellschaft, ein Fragen damit, wie man eigentlich mit einer Gewalt in der Gesellschaft umgeht, wie man auf so etwas reagieren kann. Also auch oft Dinge qua ad absurdum führen, mit ganz viel Humor oft, um vielleicht eine gewisse Strengheit was zu entblößen oder auch eine Striktheit zu entblößen. Und ich denke, das ist auch etwas, das man in Yoko Onos Werk immer wieder sieht, dass sie einen sehr humorvollen Zugang auch hat und einen irrsinnigen Witz und sehr lustvoll eigentlich an das Kunstmachen herangeht.
Wissen Sie, wie das bei den Zeitgenossen, bei der ja auch zeitgenössischen Kritik angekommen ist, was sie da getan hat?
Bei der Kritik damals? Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Werke von Yoko Ono aus dieser Zeit, die sehr ernst sind. Andere Werke, die dann wirklich schon witziger werden oder auch mehr an ihre Grenzen gehen. Was auf jeden Fall auffallend ist, ist, dass Yoko Ono immer im Zentrum von Avantgarde-Bewegungen war. Also sie war sowohl in New York als auch in Tokio immer in einer irrsinnig fruchtbaren Umgebung. Und ich denke, dass sie auch zum Beispiel von Leuten wie George Machunas oder mit John Cage sie wahnsinnig geschätzt haben und sehr gerne mit ihr zusammengearbeitet haben. Also John Cage hat zum Beispiel das 000, das sehr berühmte Stück von ihm, ihr und Toshiichi Nayagi gemeinsam gewidmet. Das zeigt, wie wichtig Yoko Ono für diese Zeit war.
Sie haben eine perfekte Überleitung geschaffen zu dem nächsten Werk, und zwar heißt das Cut Piece. Es gibt davon Aufnahmen im Internet. Ich habe da so ein paar Ausschnitte gesehen und auch in manchen Fernsehbeitrag ist das. Da steht sie im Mittelpunkt oder sie sitzt und die Besucherinnen und Besucher dürfen an ihren, ich sag's mal ganz salopp, herumschnippeln.
Genau. Und das ist wahrscheinlich eines der berühmtesten Werke der Performance-Kunst mittlerweile. Wahrscheinlich schon viele gesehen, zumindest im Foto. Ich denke, dazu ist sehr wichtig und interessant zu wissen, dass Yoko Ono 2 Jahre in Japan verbracht hat in den frühen 1960er Jahren. Sie war dort gemeinsam mit John Cage, für den sie eine Tournee durch Japan organisiert hatte. Und hat dann, es scheint ziemlich viel Eindruck auch hinterlassen zu haben im japanischen Publikum, diese Performances, die sie gemeinsam auch aufgeführt hatten. Und Yoko Ono finalisiert dann sozusagen ihren Japan-Aufenthalt mit einem Konzert, das sie für sich organisiert, in dem sie 3 Stücke aufführt. Und eines dieser Stücke ist Cut Piece. In diesem ganzen Abend geht es für sie sehr stark darum, was sieht man nicht, also wie viel stellt man sich eigentlich vor in seinem eigenen Kopf oder was ist vielleicht das voyeuristische Verlangen von einem Publikum den PerformerInnen gegenüber. Und Cut Piece ist davon eines dieser Stücke. Sie zieht sich ihr bestes Kleid an, also es soll wirklich ein tolles Kleid sein, das sie da anhat. Sie setzt sich auf eine klassische Bühne in einer klassisch japanischen Haltung und lädt das Publikum ein, mit einer Schere, die vor ihr liegt, Stücke von ihrem Kleid zu schneiden. Die Stücke sind als Geschenk gedacht an das Publikum, das das mitnehmen kann. Also es ist wirklich etwas, in dem sie sagt, sie möchte von sich weggehen und hin zum Publikum. Das ist auch in ihren Malereien ganz oft eben schon, wie gesagt, sehr wichtig, dass es eigentlich um die Aktion des Publikums geht, weniger um die Position des Künstlers und dieses, ich denke auch in dieser Zeit auch irgendwie diese eine gewisse Ehrfurcht vor dem oft männlichen Autor, vor dem man irgendwie sich verbeugen muss. Und sie übergibt das eigentlich, nämlich an das Publikum. Und bei Cut Piece sehen wir, wie zuerst die Leute recht zögerlich auf die Bühne kommen und kleine Teile irgendwo am Saum vielleicht wegschneiden und mit der Zeit eigentlich immer wilder werden und immer tiefere Schnitte setzen und immer gewagtere Schnitte, bis das Ganze eigentlich sehr aggressiv wirkt. Also ich finde, wenn man sich diese Dokumentation anschaut, denkt man sich dann oft irgendwie, hey, das ist doch jetzt viel zu viel, das geht doch nicht. Und dann auch so ein bisschen zusammenzuckt. Yoko Ono bleibt ganz ruhig. Es ist nicht ohne Kommentar, man sieht sie manchmal auch schmunzeln oder ein bisschen die Augen verdrehen, vor allem wenn dann jemand ihren Büstenhalter aufschneidet. Aber es geht wirklich, und ich finde, das merkt man auch dabei so, dass es nicht um sie geht, sondern um das Publikum. Und sie gibt eigentlich auch eine gewisse Verantwortung fast ab an das Publikum und sagt, du kannst etwas tun und ich vertraue dir, aber achte darauf, welche Grenzen vielleicht auch überschritten werden oder nicht. Ich finde, wenn man sich das anschaut, wird man wahnsinnig sensibel und achtet sehr genau darauf, wie agieren die Leute, was ist zu viel, was ist nicht zu viel. Und es brodelt quasi im Publikum. Das finde ich total spannend. Also, und genau eigentlich das Gegenteil von dem, was man erwartet. Nämlich man erwartet, es geht darum, dass sie sich zeigt und dass es um sie geht. Und das ist auch irgendwo, weil wir natürlich dieses Bild von ihr auf der Bühne schon so oft gesehen haben. Aber im Endeffekt geht es eigentlich um das Publikum. Und ich denke, das Wichtige ist auch noch zu wissen, dass Yoko Ono dieses Stück nie für sich selber geschrieben hat, sondern es kann von egal wem aufgeführt werden, von einem Mann oder einer Frau. Es ist nicht spezifisch gestaltet, sondern kann eigentlich immer wieder neu performt werden.
Aber das ist ganz schön mutig von ihr, sich da einfach hinzusetzen. Ich habe die Bilder auch gesehen und eigentlich, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man zuckt immer bei jedem Schnitt irgendwie zusammen.
Genau. Und ich finde, das ist auch das Spannende eben, dass man dann so aufmerksam wird und so schaut, darf der das nicht? Ist das jetzt zu weit? Wird sie jetzt reagieren oder was wird passieren? Also es ist schon wirklich eine ziemliche, wie sagt man, muss man schon auch ziemlich gewagt sein, also mutig sein von ihr, das so zu übergeben. Ich glaube, das war aber von ihr auch bewusst so gewollt. Sie sagt auch, es ist für eine Künstlerin schwierig, Verantwortung von einem Werk abzugeben und dass sie sich das auch in dieser Zeit wirklich als Aufgabe gestellt hat, dass es nicht so sehr um sie gehen darf und was sie jetzt möchte oder nicht, sondern es soll darum gehen, dass die Leute sich nehmen können von einem Werk, was sie möchten und was sie sich eigentlich erwarten.
Sie haben vorhin schon das Thema Humor angesprochen und als ich mich mit der Ausstellung beschäftigt habe, musste ich ja etwas schmunzeln über das Projekt oder die Aktion Morning Peace. Also es ist wieder das Wort Peace, aber diesmal ist es Morning und da ist im Katalog, der sehr informativ ist, wie so eine Art Flyer abgedruckt mit der aufgehenden japanischen Sonne, die früher auch einmal Teil der Nationalflagge von Japan war. Was ist Morning Peace?
Genau, also wie erwähnt, Yoko Ono war schon in New York in einer total interessanten Avantgarde-Szene und dann auch in Tokio. Sie war in Tokio zur Zeit der Olympischen Spiele 1966, also es war ein großer nationaler Aufruhr. Und sie war dort in einer Gruppe von jungen Künstlerinnen, die auf die Straßen gehen wollten, die ihre Kunst mit der Öffentlichkeit gemeinsam eigentlich realisieren wollten. Und Yoko Ono hat sich damals entschieden, eine Performance oder ein Event zu organisieren, das sie Morning Peace nennt. Sie ist dafür auf die Straße gegangen, hat einen kleinen Tisch aufgebaut und verschiedene Scherben auf diesem Tisch ausgelegt. Das ist wie von Kindern, die dann auf der Straße sitzen und gerne etwas Kleines verkaufen. Yoko Onos Scherben waren alle datiert mit einem Morgen, mit einem Datum in der Zukunft. Und diese Daten hat sie dann verkauft. Sie hat fein säuberlich Liste geschrieben, wer hat welche Scherbe gekauft, wer hat wie viel Geld bezahlt und wann soll diese Scherbe zugestellt werden und versendet werden. Und das hat natürlich irgendwo etwas sehr Feines und auch irgendwie Witziges. Gleichzeitig ist es natürlich auch traurig oder weist auch auf eine gewisse Zerstörung hin. Es sind die zerbrochenen Scherben und gleichzeitig zeigt es aber auch eine sehr positive oder konstruktive Haltung von Yoko Ono, nämlich, dass es auch eine Zukunft gibt oder dass es auch einen Morgen in der Zukunft gibt. Und ich denke, das zieht sich bis heute eigentlich durch ihre Haltung durch und ist, finde ich, sehr berührend für mich. Also es ist, glaube ich, eines meiner Lieblingsstücke in dieser Ausstellung.
Das finde ich auch. Und es gibt da noch ein tolles Foto, das zeigt sie, glaube ich, auf dem Dach ihres Hauses, weil sie hat das nicht als einmalige Aktion gemacht, diese Morning Peace.
Diese Stücke basieren oft auf kurzen Instruktionen, wie gesagt. Also es sind kurze Handlungsanleitungen, dass man etwas ausführen kann. Und Yoko Ono hat diese Werke auch immer wieder ausgeführt. Also es ist oft nicht dabei geblieben, dass sie das einmal macht, sondern hat sie es noch an anderen Orten nochmal gemacht oder jemand anderem das überlassen, dass er das macht. Und genauso ist es auch beim Morning Peace. Also sie hat das einmal zuerst in Tokio aufgeführt und dann, wie sie wieder zurück war in New York, hat sie das auch in New York auf dem Dach ihres Hauses aufgeführt. Dort hat sie Scherben, die vom Meer angespült worden sind, verkauft. Fand ich auch ein sehr schönes Bild, diese abgerundeten Scherben.
Eine wunderbare Art, auch zu malen, sind die sogenannten Shadow Peace. Und in der Ausstellung kann man das nachvollziehen. Was ist damit gemeint für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben?
Genau, bei uns in der Ausstellung gibt es einige Werke, wo die Besucherinnen eingeladen sind, selbst zu tun und selbst Teil des Werkes zu werden. Unter anderem das Shadow Peace. Das ist eine Arbeit, die Yoko Ono das erste Mal 1966 gemacht hat. Bei uns in der Ausstellung ist es so, das ist eine große Leinwand an der Wand und man kann sich da vorstellen und man wirft einen Schatten auf diese Leinwand und sie sind eingeladen, den Schatten voneinander nachzuzeichnen. Diese Leinwand wird immer voller und voller mit Schatten, bis alle Schatten zu einem werden. Das ist natürlich irgendwo sehr schön und auch eigentlich eine recht simple Geste. Und dafür ist es sehr interessant zu wissen, den Kontext, in dem Yoko Ono das überlegt und gedacht hat. Nämlich sie ist 1966 von dem deutschen Künstler Gustav Metzger eingeladen worden, am DIA-Symposium teilzunehmen in London. Ich weiß nicht, ob Ihnen Gustav Metzger ein Begriff ist, auch ein wirklich toller Künstler, der mit einem der letzten Kindertransporte nach England geflohen ist und so den Holocaust überlebt hat. Er hat sich Zeit seines Lebens sehr stark auch mit dem Begriff der Zerstörung auseinandergesetzt. Also wie kann man eigentlich weiterleben nach dem Holocaust und nach dem Zweiten Weltkrieg? Und er hat den Begriff der selbstdestruktiven Kunst eingeführt. Also dass jede Kunst dann theoretisch oder quasi sich selbst irgendwann zerstören müsste im Endeffekt. Und er hat dann sehr wichtiges Symposium organisiert, eben dieses DIA-Symposium, in dem es um den Begriff der Zerstörung ging. Yoko Ono ist auch eingeladen worden. Sie war die einzige Frau, die auch das Rahmenprogramm mit Performances gespielt hat oder die im Rahmenprogramm teilgenommen hat. Und sie hat ihre hauptsächlich männlichen Kollegen in ihrem Vortrag damals gefragt, was wollt ihr eigentlich von dieser Zerstörung? Was erwartet ihr euch davon? Und sie selbst hat in ihrer Performance, das hat sie aufgeführt in einem ausgebombten Schulhof in Central London, sie Papierbahnen auf dem Boden ausgelegt und die Teilnehmerinnen eingeladen, dass sie die Umrisse voneinander gegenseitig zeichnen. Das war das erste Shadow Piece. Und was man bei dieser Arbeit sieht, ist natürlich irgendwo das eben recht kindlich fast wirkende Tun von Umrisse zeichnen voneinander. Und gleichzeitig verweisen diese Umrisse aber auch auf die Schatten, die die Leichname und der Opfer der Atombomben von Hiroshima und Nagasaki hinterlassen haben. Also es sind grauenhafte Bilder, die damals entstanden sind, die sind wenig besprochen worden, dass man diese Leichname im Schatten auf den Wänden und auf dem Boden hinterlassen. Das war etwas, das in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich kaum besprochen worden ist. Und Yoko Ono nimmt das eben auf in ihrer Arbeit und behandelt das.
Das geht mir auch so. Und wenn Sie dann noch gerade über den Hintergrund sprechen, da bleibt man dann manchmal sprachlos. Das letzte Kunstwerk in unserem kleinen Gespräch trägt den Titel Fly. Ich habe dazu mehrere Dinge gefunden. Einmal Musik, aber auch wieder eine Performance. Was ist Fly?
Fly ist eine Arbeit von Yoko Ono aus 1970. Das ist eine Videoarbeit. Sie hat begonnen, damals Filme zu produzieren. Und Fly hat natürlich verschiedene Bedeutungen, schon allein als Wort. Da sieht man wieder, wie Yoko Ono auch mit Wörtern spielt. Fly heißt natürlich die Fliege und heißt aber auch fliegen als Verb und als Tun. Und das ist ein Wort, das Yoko Ono gerne und immer wieder verwendet hat, eigentlich bis heute. Und in diesem Film, den sie gemeinsam mit John Lennon gemacht hat, sieht man eine Schauspielerin, die auf einer Matratze liegt und sie nicht bewegt. Sie hat fast sie hat schon einen fast bläulichen Körper, also es ist eine sehr blasse Haut, wirkt fast bläulich, ist auch irgendwo ein bisschen unheimlich, weil man nicht wirklich weiß, lebt sie nicht. Und dann sieht man in Nahaufnahme eine Fliege, eine selbstgefangene Fliege der Stadt New York, die über den Körper dieser Frau wandert. Also es geht über ihre Finger, über ihre Lippen, über ihre Schambehaarung, also in naher Aufnahme. Und man hört Yoko Ono, die diese Fliege vokalisiert sozusagen. Also man hört Yoko Ono, die diese Fliege nachmacht und quasi zu dieser Fliege wird. In diesem Werk sieht man, wie sich Yoko Ono ab 1968 eigentlich irrsinnig stark mit der Feminismusbewegung auseinandersetzt und sich auch dort sehr engagiert. Sie sagt selbst, dass diese Fliege für sie, dass sie sich identifiziert mit dieser Fliege, dass sie gern diese Fliege wäre, weil sie frei ist, weil sie an alle Orte gehen kann, ohne eingeschränkt und gehemmt zu werden. Und dass Yoko Ono selbst das Gefühl hatte, dass oft, wenn sie sich bewegt oder eine Aktion ausführt, auf sehr viel Widerstand und auch Aggression trifft. Und ich denke, das ist auch nochmal mit ihrer Beziehung zu John Lennon natürlich auch, wird das ganz deutlich, wie sie da sehr schnell eigentlich in eine zerrissen worden ist, auch von den Medien und öffentlich.
Was ich noch gelesen habe, dass es dazu noch eine Musik gab, ist die von Yoko Ono?
Genau, Yoko Ono hat ab 1968, 69 sehr viele Filme gemeinsam mit John Lennon produziert und die beiden haben auch irrsinnig viel Musik gemeinsam gemacht. Also das sieht man schon im Film Fly, wie Yoko Ono ihre Stimme verwendet, ist total experimentell und außergewöhnlich eigentlich. Das zeigt, was sie für eine tolle Musikerin auch ist und sie hat dann begonnen, selber viele musikalische Werke von sich aufzuführen. Also sie hat zum Beispiel in dieser Zeit gemeinsam mit dem berühmten Jazzmusiker Ornette Coleman performt und hat dann auch mit John Lennon gleich nach ihrer Hochzeit eine Platte herausgebracht. Dann haben sie noch weitere Platten gemeinsam produziert und sie hat dann auch selber als Solokünstlerin begonnen, Musik zu machen und zu veröffentlichen. Und bis heute, ich glaube ihre letzte Platte ist 2013 erschienen, hat sie einen irrsinnigen Output an Musik. Und ich finde, es ist total beeindruckend, weil sie wirklich von experimentellstem Schreien bis hin zu Popballaden ganze Genres abbildet und ausprobiert. Kann ich allen nur empfehlen, einmal reinzuhören und in die verschiedenen Platten sich ein bisschen zu vertiefen. Also es macht wahnsinnig Spaß, weil es so vielfältig ist.
Das kann ich bestätigen. Ich habe das für die Vorbereitung auch gemacht und habe bei Spotify einfach mal so quer gehört und dachte, mein Gott, so viel hat sie gemacht. Und wie Sie sagen, auch so ganz unterschiedliche Sachen. Vielen Dank, liebe Frau Pokorny. Yoko Ono, Music of the Mind, ist die Ausstellung in den Kunstsammlungen Nordrhein-Westfalen. Die gibt's bis zum 16. März 2025. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.